Tiefseeltauchen
mit Cecile
und Jakob. Wir laden euch ein, mit uns in die Tiefen des Unbewussten zu tauchen und dabei etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
In dieser Reihe wollen wir uns über typische Situationen aus dem Alltag, aber auch aus der Psychotherapie unterhalten und verstehen, was dahinter steckt. Wir werden dabei Ernstes, Schönes und manchmal auch Kurioses erkunden, das auf dem Grund unserer Psyche liegt.
Mit dieser Folge verabschieden wir uns in eine kleine Sommerpause. Die nächste Folge erscheint am 6. September 2024. Wer uns in dieser Zeit nicht missen will, hört gerne auf unserer Plattform auf Patreon rein, aktuell etwa mit einem Lesekreis zum Thema der Psychosomatik, oder folgt unserem Instagram-Kanal. Nun aber zur Folge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tiefseeltauchen. Wir hatten überlegt, worum es in einer Folge während der Urlaubszeit gehen könnte, also einer Zeit, wo viele Leute verreist sind oder vielleicht auch schon von ihren Reisen gerade zurückgekehrt sind. Und wir dachten, es könnte vielleicht ganz interessant sein, darüber zu sprechen, was es eigentlich bedeutet, sich zu Hause zu fühlen oder umgekehrt, was es bedeutet, wenn man dieses Zuhausegefühl nicht kennt oder es vielleicht verloren hat.
Das Ausbleiben oder Verlieren von so einem Heimatgefühl hat viel auch mit psychischer Erkrankung zu tun. Davon werden wir hören. Es gibt unterschiedliche Formen des Heimatverlustes, die auch nicht nur zu tun haben mit Migration, also wo man im wörtlichen Sinne seine Heimat verliert, sondern die auch etwas, ich sag mal, mit einer Migration in der eigenen Lebensgeschichte zu tun haben. Durch das Älterwerden und durch den Wandel der Umgebung, also ein Gefühl der Fremdheit auszubilden gegenüber seiner eigenen Welt, sich nicht mehr in seinem eigenen Leben oder in der Welt zu Hause zu fühlen.
Oder zum Beispiel, wenn man sich sehr von seiner Primärfamilie entfernt hat, also ein inneres Gefühl, dass man sich irgendwie wegentwickelt hat von dem Ort, von dem man eigentlich kommt.
Heimat ist auch so ein politisch besetzter Begriff, auch ein politisch problematischer Begriff. Wir werden versuchen, so eine psychoanalytische Dimension auch von dieser politischen Ebene uns anzuschauen. Ich glaube aber, man kann auch dieses Heimat oder sich zu Hause fühlen erstmal in einem ganz basalen psychologischen Sinne verstehen, als etwas, was unendlich wichtig ist für Menschen und gerade für kleine Kinder. Also es gehört zu jeder Kindheit, die nicht beschädigt ist, dazu eigentlich ein Gefühl, irgendwo zu Hause zu sein. Und wir wollen uns anschauen, was das bedeutet, aber auch, was es für Folgen hat, wenn dieses Gefühl nicht entstehen kann. Und natürlich wollen wir auch einen kleinen Blick auf das Fernweh werfen. Das ist ja vielleicht manchen, der jetzt wieder in seinem Arbeitsalltag schon zurück ist, beschleicht. Vielleicht, bevor wir in das Thema einsteigen, noch eine persönliche Dimension. Was bedeutet denn für dich das Gefühl, zu Hause zu sein?
Also ich glaube, ich bin immer wieder eher im Konflikt mit dem Begriff oder mit dem Gefühl, zu Hause zu sein. Ich würde sagen, ich bin eher die Fraktion Fernweh. Also wenn ich irgendwo meine Zelte aufgeschlagen habe, dann das Gefühl zu haben, eigentlich möchte ich jetzt weiterziehen.
Es redet trunken die Ferne, wie es so schön heißt, ja. Bei Eichendorff. Von großem Glück.
Wie geht's dir denn damit?
Ja, ich bin eher Fraktion Heimweh, muss ich mich bekennen. Also ich reise schon auch gerne, aber ich bin dann auch gerne wieder zu Hause. Und für mich ist es was Wichtiges, so ein heimatliches Gefühl in den eigenen vier Wänden zu haben. Also das für mich zum Beispiel dadurch entsteht, dass ich meine Bücher um mich herum habe. Und ich merke, dass ich dann schon eher so damit beschäftigt bin, es mir um mich herum so heimatlich einzurichten, als jetzt getrieben werde, nach draußen zu finden, den Weg. Aber es ist ja psychologisch sehr interessant. Ich glaube, das gehört ja beides zusammen. Heimweh und Fernweh, und hat ein ganz bestimmtes inneres Verhältnis, das wir jetzt vielleicht genauer ergründen können.
Wenn wir jetzt von Heimat reden, dann ist vielleicht erstmal wichtig zu verstehen, was wir überhaupt darunter verstehen. Ja, Jakob, was verstehen wir denn darunter?
Also es gibt ja dieses schöne Zitat von Donald Winnicott, einem bekannten Psychoanalytiker: Der Anfang ist unsere Heimat. Und das bedeutet, dass Heimat immer etwas zu tun hat mit dem, wo wir herkommen. Und das ist erstmal, glaube ich, für einen Säugling oder für ein Kind nicht jetzt irgendwie eine Nationalität, sondern die Welt, in der es aufwächst. Also man könnte es fast sagen, der Mutterleib ist so die erste Heimat, also die erste Welt, die einen irgendwie umschließt. Und später aber im Sinne der ersten Bindungen, die man hat. Also dass die Heimat ist im psychologischen Sinne so etwas wie das Zuhause für das Ich, also der Bereich, in dem das Ich entstehen kann. Und etwas, was man dann stark nach innen nimmt. Also ich glaube, wenn man das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit in seinem Aufwachsen hat, dann bildet sich auch ein Stück innere Heimat. Und das, was man Heimat oder Zuhause sein nennt, wird Teil der eigenen psychischen Struktur.
Und ich würde sagen, es gibt ein gewisses Doppelmoment, also von Verbindung oder Bindung einerseits, also sich verbunden fühlen zum Beispiel zu den Leuten aus dem Umfeld, sich verstanden fühlen, sich gesehen fühlen, also solche Elemente, andererseits aber auch abgegrenzt zu sein von einem äußeren Etwas, von dem Unbekannten, von dem Fremden. Also ich finde die Mutterleib-Metapher eigentlich ganz schön, oder das ist ja nicht nur eine Metapher, ist ja wirklich ein Bild oder ein Beginn der Heimat im Mutterleib, weil auch da gibt's ja einerseits die Verbindung mit der Mutter, zum anderen aber auch die Abgegrenztheit, der Bauch, der das Kind schützt, oder der Körper der Mutter, der zugleich auch von einem Außen abgrenzt, von einer gefährlichen Umwelt, also einen bewahrt und geborgen hält.
Wo man schon eine erste Idee bekommt, die militante Betonung von Heimat im Sinne von Abwehr des Fremden betont sehr stark diesen Aspekt, wo man sich denken kann, auch genau dort ist auch die kritische oder heikle Stelle oder dort ist vielleicht etwas brüchig. Man kann sich vielleicht gut vorstellen, was es bedeutet, zu Hause zu sein, wenn man sich ein kleines Kind vorstellt, das eben gerade nicht zu Hause ist. Also zum Beispiel, sagen wir mal nur, um es kurz fremd zu betreuen, in eine andere Familie gegeben wird, wo es dann mal den Nachmittag verbringen soll. Und ein Kind, was entweder noch nicht so viel innere Heimat in sich hat, dass es die auch in die andere Familie mitnehmen kann, oder dass die andere Familie sich noch nicht so sehr zur Heimat gemacht hat, dass etwas fremdet, das wird sofort mit einem Gefühl der Fremdheit, des Unvertrauten, des sich nicht verstanden fühlen, des sich nicht geborgen fühlen zu tun haben. Und wird die Situation meistens dann als sehr unangenehm oder vielleicht sogar bedrohlich erleben.
Das ist auch interessant, dass man eines unserer Grundbedürfnisse, nämlich Bindung, genauso auch testet. Also wie kann man testen, wie eine Person gebunden ist, also ist sie sicher oder unsicher gebunden, und man setzt Kinder eben in den sogenannten Fremde-Situationstest, also ist ein psychologischer Test, wo man eben schaut, wie reagieren Kinder in einer fremden Umgebung, und je nachdem eben, wie sie reagieren, kann man sagen, die tragen in sich eine sichere Bindung oder eine unsichere Bindung. Also ganz interessant, dass die Umgebung wirklich so eng mit unserem inneren Bindungsgefühl auch verbunden ist.
Wobei es normal ist, also ein Zeichen der sicheren Bindung, dass man darauf reagiert, in einer fremden Umgebung zu sein, und das nicht gleichgültig ist, ob es jetzt, ob ich zu Hause bin in einer fremden Umgebung, ob ich die Person kenne oder nicht. Das wäre eher ein Zeichen von einer unsicheren Bindung.
Ich finde, man kann es vielleicht auch übrigens, was du gesagt hast, auch an einem ganz konkret sinnlichen Sinne verstehen. Also ganz kleine Säuglinge, die gerade auf die Welt gekommen sind, die lassen sich ja auch bekanntlich sehr ungerne ablegen. Ja. Und ich denke, das hat schon viel damit zu tun, oder das ist ja auch bekannt, die sind ja 9 Monate getragen worden im Mutterleib und sind dieses Gefühl ist ihnen vertraut, und auch dieser Geruch, der damit einhergeht, die Stimmen und also diese ganzen Gefühle, wenn man die dann ablegt, die Kinder, dann fangen viele Kinder ja recht schnell an zu weinen und wollen wieder getragen werden. Also ich glaube auch da ein Gefühl der Fremdheit, das fühlt sich plötzlich vielleicht ganz hart und anders an, man kann sich da nicht mehr so anschmiegen, es riecht ganz anders und so weiter, die Stimmen sind fern. Also lauter Gefühle, die im Kind erstmal ein großes Unwohlsein erzeugen, bis es mit der Umgebung eben vertrauter wird. Dann geht es mit dem Ablegen ja auch immer leichter.
Das ist aber ja nicht die ganze Wahrheit über den Menschen. Weil man als Mensch ja nicht nur, und auch als kleines Kind ja nicht nur, sich in die Höhle Mutterleib eingräbt und zu Hause, sondern ja noch einen ganz anderen Trieb in sich hat. Nämlich einen sehr expansiven Trieb. Vielleicht eignet sich deshalb die Metapher des Reisens auch so gut für unsere eigene Lebensgeschichte, weil wir unsere Bindungen ja auch immer hinter uns lassen müssen. Also begonnen mit dem Mutterleib, den wir verlassen müssen, weil er irgendwann zu eng wird, über das Elternhaus, über alte Bindungen, über unser altes Ich, was wir auch immer wieder hinter uns lassen müssen. Und ich glaube, in diesem Sinne ist Heimat immer etwas, was uns auch nicht ganz verfügbar ist. Also das Wort Heimat entsteht in dem Moment, wo wir schon nicht mehr ganz zu Hause sind. Und deswegen lädt sie sich auch so sehr mit Sehnsucht auf. Also das, wo wir herkommen, was wir verlassen mussten, aber auch auf das, wo wir gerne hin zurückkehren würden, wonach wir uns sehnen.
Das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, dass man für Neues nur offen sein kann, wenn man sich sicher fühlt, also sozusagen die innere sichere Basis. Aber auf der anderen Seite auch Neues nur haben kann, wenn man sich vom Alten löst.
Dafür gibt's, das zitieren wir hier von Thomas Auchter, die schöne Metapher der Tür. Also die Tür als das, was nach außen hin abgrenzt, was schließt, aber gleichzeitig ja auch das, was die Öffnung nach außen hin herstellt. Und die Tür ist eigentlich eine Metapher für das Ich, also das in der Lage ist, sich abzugrenzen und gleichzeitig aber auch nach außen zu verbinden. Also ich glaube, man kann sagen, dass wir letztlich alle in einer gewissen Hinsicht Migranten sind. Also indem wir aus unseren Bindungen emigrieren, im Leben voranschreiten müssen, nicht immer bleiben können, wo wir sind. Und dass in uns deswegen auch allen ein gewisses strukturelles Heimweh angelegt ist. Also eine Sehnsucht nach der Heimat. Vielleicht, jetzt wird's theologisch, aber vielleicht, weil es eine Ahnung gibt, dass wir überhaupt immer nur Gäste sind, also im Leben und auf der Erde, und dass es keine dauerhafte Heimat gibt. Das ist ja der traditionelle Begriff der Heimat, der, glaube ich, bis zum 14., 15. Jahrhundert immer das Himmelreich gemeint hat, als der Ort, wo man wirklich ankommt, während alles andere auf der Erde nur vorläufig ist. Ich glaube, das kann man aber durchaus auch nicht theologisch, sondern auch psychologisch verstehen für die Entwicklung in der Lebensgeschichte. Um zu verstehen, worin auch, ich sag mal, Heimatpathologien gründen, ist es vielleicht nochmal wichtig, sich vorzustellen, was so jetzt ein bisschen idealtypisch ein Lebensverlauf in Bezug auf die Heimat ist. Also es beginnt ja mit einem sich lösen auch aus der Heimat und sich schaffen einer zweiten, neuen Heimat, also zum Beispiel die eigene Familie oder den eigenen Beruf. Und ein bisschen wie in so einem Roman oder wie in einer Heldenreise, also man geht von zu Hause weg und entwickelt sich auf dem Weg, wird ein anderer und kehrt aber dann als ein gereiftes Ich wieder zurück an den Ort des Ursprungs. So ist die typische Heldenreise in einem Roman, zum Beispiel bei Tolkien oder wie auch immer.
Oder die Odyssee, das ist ja eigentlich der Roman der Heimatsuche.
Wo es am Schluss ja viel um das Wiedererkennen auch der Heimat geht und wiedererkannt werden oder nicht mehr erkannt werden. Und ich glaube, dieses wieder zurückkehren in die Heimat, das muss jetzt nicht im wörtlichen Sinne sein, ich ziehe zurück an den Ort, an dem ich geboren bin, sondern ich begegne meinem alten Ich noch einmal wieder in meiner Lebensgeschichte. Zum Beispiel in meinen eigenen Kindern begegne ich einem Stück eigener Kindheit. Oder an anderen Wendepunkten der Lebensgeschichte, zum Beispiel an einer Hochzeit.
Also warum ist das wichtig? Weil, glaube ich, es ist ein Grundbedürfnis, dass etwas von einem selbst als Mensch bleibt. Aber zugleich kann man ja nicht bleiben auf Ewigkeit. Man ist ja eben ein Gast auf dieser Erde. Und ich glaube, dass es was ganz Wichtiges ist, dass man das Gefühl hat, man kann etwas weitergeben, wo man sich darin wiedererkennt, zum Beispiel in seinen Kindern. Aber man auch etwas loslassen muss. Also man ist eben nicht seine Kinder. Und wenn es da Konflikte gibt oder wenn man das nicht richtig betrauern kann oder auch loslassen kann, dann kann es zum Beispiel eben so generationelle Konflikte geben, weil man vielleicht an dem Alten festhält.
Es darf sich nichts ändern.
Es darf sich nichts ändern und vielleicht so sehr mit dem Gefühl beschäftigt, sich darin zu Hause zu fühlen, dass man gar nicht merkt, dass man inzwischen schon eigentlich wo ganz anders lebt.
Also das ist dieses Doppelmoment, sich selber wiedererkennen in jemand Jüngerem, heißt ja etwas von sich wiederfinden, das Vertraute, das wäre das Moment der Heimat. Also man, obwohl man gealtert ist, obwohl viel Zeit vergangen ist, erkenne ich doch etwas wieder im Jüngeren oder im Neuen, im sich Veränderten.
Das müssen ja übrigens nicht nur die Kinder sein, auch Kinder im weitesten Sinne gefasst, im Sinne einer Generativität. Es kann ja auch sowas sein wie ein eigenes Werk oder der Garten, den man bepflanzt hat, in dem man dann weiterlebt.
Und ich glaube, da kommt man gleich zu dem entscheidenden Punkt des Heimatverlustes. Also wenn man zurückkehrt an den Garten, den man bepflanzt hat und der Garten ist anders, da sind neue Dinge, der ist umgestaltet worden, aber man erkennt trotzdem noch auch seine Handschrift in diesem Garten wieder. Dann kommt man, glaube ich, in diesen natürlichen generativen Prozess, dass man loslassen muss, aber dass man auch getröstet sein darf, dass etwas von einem weitergeht. Wenn ich zu diesem Garten hinkomme und der ist jetzt komplett planiert und da ist einfach was ganz anderes und das Alte ist abgeschafft, dann reißt ein Bindungsfaden in das alte Zuhause und in das Heimatgefühl. Und damit kommen wir in eine Heimatpathologie, die wir jetzt, glaube ich, gleich auch aufgreifen können. In einer kapitalistischen Gesellschaft ist das, glaube ich, nochmal erschwert, weil es hier, glaube ich, wenig Sinn für solche Tradierungen und transgenerationale Fortsetzungen gibt, sondern alles letztlich auf seinen aktuellen Nutzwert hin überprüft wird. Also, okay, heute ein Garten, aber vielleicht morgen ein Parkplatz und übermorgen ein Haus draufstellen. Und ob das miteinander zu tun hat, das hat keinen Wert für sich. Völlig anders in der traditionalen Gesellschaft, also wo man sich kaum vom Alten lösen darf. Also darf man nichts anderes in diesen Garten bauen. Also ich glaube, da ist unsere Konfliktlinie eher auf einen Riss des Bezugs zu unserer Geschichte und zu unserer Heimat. Und daher stammen, glaube ich, auch viele Heimatpathologien, von denen wir jetzt hören werden.
Wir stützen uns in der Folge vor allem auf die Konzeption des israelischen Psychoanalytikers Joshua Durbin, der viel mit Kindern auch unter anderem gearbeitet hat, die den Nahostkonflikt oder die aus dem libanesischen Bürgerkrieg gekommen sind und das erlebt haben. Und Joshua Durbin, der unterscheidet Heimatverlust auf, könnte man sagen, vielleicht zwei strukturellen Ebenen. Heimatverlust auf einer reiferen Ebene, wo es viel eher um Trauergefühle geht, und eine frühe Ebene, die Joshua Durbin das sogenannte Nirgendwo-Sein bezeichnet, also wo es wirklich um eine ganz existenzielle Erfahrung geht, das So- oder Dasein in der Welt, ein Verbundensein mit der Welt, das vielleicht gar nie aufgebaut wurde oder das durch bestimmte Erlebnisse zerstört wurde. Bei beiden Ebenen des Heimatverlustes ist es wichtig, dass sie nicht unbedingt sozusagen aufhören, wenn die Person eine neue Heimat gefunden hat, also wenn vielleicht äußere Sicherheit zum Beispiel wieder besteht oder die Person sich wieder eingelebt hat oder sich eingerichtet hat, wie auch immer, sondern dass es da um eine innere, also eine psychische Dimension des Heimatverlustes geht, und der kann auch sich fortsetzen, selbst wenn die äußeren Bedingungen schon längst wiederhergestellt sind. Und bei dem Heimatverlust auf dieser reiferen Ebene, da geht's oft um Fragen wie Beziehungsverlust oder Eigentumsverlust, Zugehörigkeit, Identität, also solche Fragen, oder Verwurzelung, Vertrautheit oder sich verstanden fühlen. Und bei der Ebene, die auf der früheren Ebene ansetzt, das Nirgendwo-Sein, da geht's oftmals um so eine ganz sinnliche Ebene, also wo es um Gerüche, Stimmen oder eine Atmosphäre einer Umgebung geht und ein so ganz grundsätzliches sich verstanden fühlen in seinem Sein. Also es hat nochmal eine viel elementarere Ebene. Und für Menschen ist es eben ganz wichtig, so eine Heimat in sich zu tragen, also sozusagen diese sichere Bindung in uns zu haben, weil wir das, was wir äußerlich erleben, auch irgendwann verinnerlichen und sozusagen dieses sichere und das Geborgene als innere Bindung innerlich irgendwann auch repräsentieren. Und das ist auch ganz interessant bei Kriegen. Da gilt die Zerstörung der Heimatstätte des Feindes als besonders schlimme Strafe. Und das hat unter anderem auch damit zu tun, weil man damit symbolisch sozusagen den innersten Kern eines Menschen zerstört damit und ihm es damit auch besonders schwer macht, psychischen Schmerz oder überhaupt Schmerz auszuhalten, weil diese innere Sicherheit, die wird mit der äußeren Zerstörung der Heimat, wird mit schwer beschädigt.
Also beim Nirgendwo-Sein geht's um die Frage, so eine Art inneres Zuhause überhaupt erst aufbauen zu können, meistens ja dann auch um frühe Kindheit. Beim Heimatverlust als Trauerproblem geht's darum, diese verinnerlichte Heimat zu verlieren oder mit diesem Verlust ringen zu müssen, weil die äußere Heimat zum Beispiel verloren geht. Vielleicht gehen wir erstmal auf die reifere Form des Heimatverlustes ein. Wir hatten ja bereits gesagt, dass Migration das Paradebeispiel für den Verlust der Heimat ist, aber nicht nur, sondern es geht immer darum, sich fremd zu fühlen, vielleicht sogar an Orten, die man eigentlich kennt, oder vielleicht sogar an der eigenen Heimatstadt, aber man erkennt die Welt nicht wieder. Die Gräben zwischen dem Heute und dem Gestern, zwischen dem Vertrauten und dem Jetzigen sind zu groß und zu weit. Wir hatten ja schon gehört, dass das ganz unterschiedliche Ursachen auch haben kann. Wir hören uns hierzu vielleicht ein kleines Beispiel an, das wir eigentlich auch schon im Vorfeld angespielt haben. Ein Herr fortgeschrittenen Alters besucht noch einmal seine Heimatstadt auf einer Reise. Er sucht die Stätten auf, wo er früher als Kind mit seinen Freunden an einem Bach auf einer Wiese gespielt hat. Er sucht diese Stätten, ist desorientiert, findet sich nicht ganz zurecht, und stellt schließlich fest, dass dort, wo früher ein Bach war und er gespielt hat, ein großes Parkhaus eines Einkaufszentrums nun steht. Und es ist von dem, was ihm vertraut war, nichts mehr übrig. Er berichtet dann ein Gefühl des Erschreckens und eines der völligen Desorientierung und dass er danach noch tagelang schlechte Träume hat.
Wie erlebst du dieses Fallbeispiel?
Also man merkt, da geht's um Trauer, aber unter erschwerten Bedingungen. Also das fügt sich eigentlich ganz gut dem, was wir eben gehört haben über die kapitalistische Gesellschaft. Also Trauer so im traditionellen Sinne wäre ja wiederzukehren an die Stätten der Kindheit und zu merken, dass sie sich verändert haben, dass es nicht mehr das früher ist, die Menschen einen vielleicht gar nicht wiedererkennen, aber doch noch etwas von sich wiederzufinden. Ich glaube, deshalb ist die Person vielleicht ja genau dahin gegangen, um den Bach wiederzufinden und sich zu erinnern. Und die Verwandlung des Ortes ist aber so, dass eigentlich die Spuren des Gestern komplett ausgelöscht sind. Da steht jetzt ein Parkhaus drauf und das hat eigentlich nichts mehr zu tun mit dem Bach und der Wiese.
Das hat vielleicht was besonders auch, finde ich, so Starkes und fast Brutales, weil aus dieser grünen Wiese, da steht jetzt Beton. Das finde ich, kann man fast schon in die Geschichte packen.
Nun, es ist eben keine Transformation der Geschichte und der Vergangenheit, sondern eine Zerstörung der Geschichte und der Vergangenheit. Und das erschwert das Trauern, weil man von sich nichts wiederfindet. Also in diesen Autos, die dann auf diesem Parkplatz fahren, das hat nichts mehr mit der eigenen Kindheit zu tun. Sozusagen das neue Gesicht des Ortes ist vollkommen blind für die eigene Verbindung zu diesem Ort. Und das ist vielleicht dann eher ein Moment des Abreißens eines Fadens zur eigenen Geschichte als ein Wiederaufnehmen der eigenen Fäden in ein neues Geflecht. Ich glaube, das ist für die Person deswegen erschreckend und desorientierend. Also man verliert die Verbindung, die Orientierung.
Ich finde auch, an dem Beispiel sieht man, was ja ein echtes Beispiel auch ist, dass man irgendwie gar nicht sowas wie Nostalgie entwickeln kann. Also Nostalgie greift ja noch irgendwie die Verbindung zu etwas Altem auf und dass da das Alte noch sozusagen zumindest hervorblitzt noch in dem Neuen. Und man das dann idealisieren kann oder verschönern kann oder also all diese Gefühle, die mit Nostalgie einhergehen. Ich finde, gerade das fällt aber da weg. Das ist einem sozusagen nicht gegeben, dass man nostalgisch werden kann.
Ja, also es ist letztlich die totale Entfremdung gegenüber der Heimat und damit ein Heimatverlust auf einer reiferen Ebene, weil man ja schon eine Heimat verinnerlicht hat, aber eine unter wirklich erschwerten Bedingungen.
Und da würde ich auch gerne nochmal auf diesen Schrecken oder vielleicht fast schon Schock des Mannes eingehen, der ja dann auch dann danach Albträume hat, was, glaube ich, auch verstehbar wird, weil im Grunde ist ja ein Loch in seine Vergangenheit und damit in ihn hineinreißt, wo plötzlich nichts mehr ist. Also keine Erinnerungsspur. Also wir Menschen, für uns ist es ja sehr wichtig, sich erinnern zu können. Das macht einen wesentlichen Teil von uns aus. Und wenn Erinnerungen in irgendeiner Form gestört sind, weil wir sie eben nicht mehr auf sie zugreifen können oder weil sie uns sozusagen verfolgen, wie bei zum Beispiel Flashbacks, dann werden wir ja auch krank. Und hier, finde ich, ist die Erinnerung hinterlässt so ein richtiges klaffendes Loch, was vielleicht dann mit diesem Schrecken zu tun hat.
Ich würde mich zur These versteigen, dass das eigentlich eine, sag ich mal, latente Panik auch stiftet in unserer Gesellschaft, weil wir nicht darauf vertrauen können, dass unsere Geschichte eingebettet ist in einen Kreis, aufgehoben ist in dem Kommenden, sondern, das heißt der Kapitalismus, eigentlich immer bedroht ist, also ausrangiert, abgeschafft, ausgelöscht zu werden. Weil kapitalistische Logik bedeutet ja nur nach dem Nutzwert des Augenblicks zu fragen. Also das war genau der Punkt vorher, ne? Eine Wiese jetzt, aber morgen vielleicht ein Parkplatz, übermorgen aber vielleicht das nächste, was da drauf steht. Und das heißt, es könnte immer der Faden zu unserer eigenen Geschichte reißen. Und ich glaube, das erzeugt eine Angst, ausgelöscht, abgeschafft zu werden mit seiner Identität oder mit dem, was einen eigentlich mit der Welt verbindet. Vielleicht können wir uns mal überlegen, was für, ich sag mal, Symptome so eine erschwerte oder stockende Trauer produzieren kann in Bezug auf den Heimatverlust.
Naja, vielleicht kennt man ja die Leute, die ewig im Gestern leben. Also, dass vielleicht so etwas passiert wie eine stockende Trauer oder eine gefrorene Trauer, dass man also nicht wirklich betrauert, dass das, was einmal war, nicht mehr ist, sondern dass man sich am ewigen Gestrigen versucht festzuhalten und festklammert, gerade weil man es nicht loslassen kann. Also das könnte dann zum Beispiel aussehen in der Form, dass man ewig sozusagen die alten, eingespielten Muster verteidigt in Institutionen oder überhaupt irgendwie ganz resistent seltsam ist gegen bestimmte Veränderungen oder sein Zuhause museal gestaltet. Mhm. Und das irgendwie, wenn man da eintritt, hat man das Gefühl, man ist zurück in den 70ern, 80ern oder wann auch immer die Person vielleicht jung gewesen ist oder sich wohlgefühlt hat. Also dass es so eine Schwierigkeit gibt, eben das Ganze, ja, habe ich ja schon gesagt, loszulassen und zu betrauern.
Und ich glaube, es geht nicht jetzt darum, wie man sich einrichtet, sondern dass dann nichts mehr Lebendiges.
Ja.
Also der, sozusagen die Zeit erstarrt auch in den eigenen vier Wänden und man selber erstarrt auch in den eigenen vier Wänden. Also kann überhaupt keinen lebendigen Bezug mehr zur Zeit und zu seiner Umgebung finden, was ja meistens dann auch ein psychisches Erstarren mit bedeuten kann. Also das wäre auch so ein Moment von analer Lösung, würde man psychoanalytisch sagen. Also festhalten, nichts mehr loslassen, nichts aus der Hand geben, weil dann ist es weg. Ne? Das ist ja, glaube ich, genau die Angst. Es kann aber auch ein aggressives Moment geben, also wütend werden, sich rächen wollen, poltern gegen all das Neue. Ja? Das Alte idealisieren, das Neue verteufeln, bis hin zu Momenten von Neid. Also auch auf die jüngere Generation, ihr nichts gönnen, ihr versuchen, den Weg zu verstellen. Das wäre ja auch was in unserer Folge über den Laios-Komplex wir ja schon ausführlich behandelt haben. Es gibt ja eine ganz berühmte Unterscheidung des Psychoanalytikers Michael Balint zwischen Oknophil und Philobat. Oknophil bedeutet die Nähe lieben und Philobat die Weite lieben. Und daraus könnte man auch fast sich eine gewisse Abwehrform ausdenken. Also ich sag mal, ein lebendiger Zusammenhang bedeutet schon die Nähe lieben, also es sich einrichten, es sich schön machen, aber auch immer Sehnsucht nach der Weite haben, auch raus wollen. Ja, das war unsere Metapher der Tür. Sie schließen können, aber auch aufmachen. Und es kann eine Abwehr auch aussehen, dass sie in einer dieser beiden Seiten kippt. Also Oknophil, das wäre die Bunkerheimat, also die Wohnung als Bunker und da nur noch das Zuhause und nichts soll von außen mehr reindringen, alles zumachen. Oder, das wäre auch nicht ganz untypisch für unsere Zeit, die philobatische Abwehr, also nur noch raus, ununterbrochen in Bewegung, permanentes Weite suchen und immer weiter, um auch das nicht fühlen zu müssen, dass man eigentlich diese Bindung zum Ort nicht hat. Also das wäre eine Art manische Lösung von einem eigentlich Trauerproblem, was man in sich trägt.
Was wäre denn eigentlich so ein Ziel? Also wie könnte das denn aussehen, wenn man das integriert?
Ich glaube, wichtig wäre schon, in einen Trauerprozess zu kommen, was meistens leichter ist, wenn man Menschen hat, mit denen man über seine Geschichte sprechen kann. Also wenn man den Bach selber nicht wiederfindet, aber von dem Bach zu erzählen und ein Gegenüber zu haben, was sich natürlich auch dafür interessiert. Um in einen Trauerprozess zu kommen, auch in einen generativen Prozess zu kommen, also jemanden etwas erzählen, bedeutet ja auch etwas von sich weitergeben, also die Erinnerung und der andere trägt diese Erinnerung dann fort und erzählt vielleicht jemand anderen davon. Und ich glaube, es ist schwieriger, wenn man es nur als Erinnerung hat, diesen konkreten Ort überhaupt, der überhaupt nicht mehr existiert, aber dass letztlich ein Zeichen eines in Bewegung kommenden Trauerprozesses auch ist, dass man Worte findet für seine Geschichte, aber auch für seine Trauer oder sich in Worten wiederfindet. Also ich glaube, es geht um ein Gefühl, verstanden zu werden. Manchmal fühlen wir uns ja von Texten oder Gedichten sogar mehr verstanden als von einem Gegenüber. Und ich glaube, das wäre auch eine Variante, die einen Zugang eröffnen kann. Aus der Heimat hinter den Blitzen rot, da kommen die Wolken her, aber Vater und Mutter sind lange tot, es kennt mich dort keiner mehr. Also ist vielleicht nicht jedermanns Fall, aber mich berührt in der Hinsicht immer wieder der Eichendorff-Tonfall, also gerade was das Zuhause und die eigene Geschichte angeht. Das ist natürlich eine traurige Reprise auf den Heimatverlust, aber vielleicht geht's eben nicht nur darum, jetzt Empowerment zu finden und positive Ausblicke und den Blick aufs Gute zu richten, sondern schon versuchen, der Trauer Raum zu geben und Worte für das zu finden, was ist, als nur dem Raum zu geben, was sein soll.
Ich wollte noch kurz nachtragen, weil du vorhin von Wut oder auch Rachewünschen gesprochen hattest, dass das auch ein Weg in eine politisch problematische Richtung nehmen kann. Also, dass man versucht, also den erlittenen Heimatverlust, dass man dafür versucht, zum Beispiel Schuldige zu finden. Mhm. Also, wer hat mir die Heimat geraubt oder warum fühle ich mich hier fremd? Das sind die Fremden. Also, dass man
wer
anfängt, projektiv vielleicht auch im Außen eigene Gefühle zu bearbeiten.
was man ja in der Psychoanalyse armierte Trauer nennt. Also eigentlich geht's um einen Trauereffekt oder eben einen Trauereffekt, der nicht wirklich Trauer werden kann. Und der bewaffnet sich und wendet sich in Aggression. Also kann man schon in der griechischen Antike so sehen, Achill, der in der Schlacht um Troja seinen geliebten Patroklos verliert und diese Trauer innerlich nicht erträgt und sie wendet in unglaubliche Aggression und in Raserei verfällt und alles niedermetzelt und der brutalste Kämpfer dadurch wird. Und das ist, glaube ich, ein Mechanismus, den man ganz viel beobachten kann. Das unbewältigte Trauer kann depressiv machen, melancholisch. Es kann aber auch aggressiv machen und projektiv aufladen und den Schuldigen suchen und den Schuldigen bekämpfen. Also statt Tränen muss Blut fließen. Wir werden gleich noch was hören zur Heimattümelei oder zur Ideologie, die auch etwas, sag ich mal, ein Gefühl von Zuhausesein ersetzen kann. Das liegt aber vielleicht eben auf einer strukturell früheren Ebene. Vielleicht kannst du erstmal erklären, was ist nochmal mit diesem Nirgendwo-Sein, dem Heimatverlust auf einer strukturell frühen Ebene gemeint?
Also da geht's dabei darum, dass eigentlich überhaupt keine Idee von einem Zuhause entwickelt werden konnte oder die so fundamental angegriffen wurde, dass sie völlig zerstört ist. Das heißt, dass auch, dass ich kein Zuhause finden kann. Also anders als jetzt zum Beispiel bei dem Mann, gibt's in dem Sinne sozusagen keine Vergangenheit, in die das Ich zurückblicken könnte und in die sich es dann vielleicht beheimatet und in nostalgisch wird zum Beispiel oder traurig wird oder ähnliches, sondern die Person, die landet innerlich in einem Nirgendwo. Also es gibt sozusagen keine Bindungen zur Welt, zum Außen, selbst wenn es äußerlich tatsächlich so ist, aber im inneren Gefühl zumindest. Und das schafft eine existenzielle Desorientierung, die meistens auf einer gewissen Weise auch unsichtbar bleibt, weil es eben keine Verbindungen zu solchen Gefühlen wie Trauer, zum Beispiel Trauerschmerz gibt oder Nostalgie, sondern es ist was tief Innerliches, was sozusagen wirklich richtig in die Person strukturell körperlich einwandert. Das Nirgendwo-Sein, das kann entstehen, also zum Beispiel, wenn man eben auf wirklich eine traumatische Weise seine Heimat verloren hat, also zum Beispiel durch Krieg und dadurch die inneren Bindungen nicht nur reißen, sozusagen die abgekappt sind, sondern wirklich zerstört werden und nichts mehr übrig bleibt. Oder wenn von vornherein das Zuhause zum Beispiel so prekär war und so zerstörerisch, dass so ein Gefühl des inneren Zuhause-Seins gar nicht erst entstehen konnte. Wen es interessiert, man kann auch dazu einen Bericht von Joshua Durbin selbst lesen, der in der Psyche erschienen ist. Wir verlinken ihn in den Shownotes, wo es um einen Jungen und seinen Vater geht, die aus dem libanesischen Bürgerkrieg geflohen sind nach Israel und die er eben in psychoanalytische Behandlung nimmt. Sehr berührend. Oder aber es lohnt sich auch ein Blick in unser Buch, Mein größtes Rätsel bin ich selbst. Da haben wir auch eine Fallgeschichte dazu beschrieben von dem kleinen Shadi und seiner Mutter, die aus dem syrischen Bürgerkrieg fliehen nach Deutschland und in Behandlung zu einer Psychoanalytikerin kommen, weil der 6-jährige Shadi seit einiger Zeit nicht mehr spricht, also an einem kindlichen Mutismus leidet und wo es genau um diese Frage geht, also wo befindet sich eigentlich Shadi, wo ist er innerlich? Und die Therapeutin schildert es einmal so, dass sie sagt, er ist nicht mehr in Syrien, er ist aber auch noch nicht in Deutschland angekommen, er ist nirgendwo. Und Shadi hat den Verlust seiner Heimat und es geht bei ihm auch um den Verlust des Vaters, den er in Syrien verloren hat, als so traumatisch erlebt, dass er auch seine innere sichere Struktur, seine innere sichere Bindung verliert und sie ihm als Ort, sozusagen als innerer, sicherer Ort nicht mehr zugänglich ist und er darauf nicht mehr zurückgreifen kann, auf die guten Erfahrungen, die er eigentlich auch gemacht hat.
Wo ja auch das Problem ist, dass auch seine Mutter einen Heimatverlust erlitten hat, hier eher auf der Ebene der Trauer, aber ihre Trauer dann den Zugang zu Shadi erschwert. Also sie kann sich nicht in ihn hineinfühlen und ihm deswegen auch nur schwer ein neues Zuhause eröffnen. Und in der Therapie geht's ja auch darum, eben die Mutter mitzubehandeln.
Ja, und bei Shadi bilden sich dann Symptome, die fast ein bisschen autistisch anmuten, ist allerdings aber, also die sind es nicht, auch abgegrenzt nicht, die ihm aber als eine Art Ersatz dienen, um wieder Halt in der Welt zu finden. Aber das Problem ist, dass sie diese also in der Psychoanalyse würde man von autistoiden Symptomen dann sprechen, weil sie autistisch anmuten, es aber nicht sind, dass die ihnen zwar einen Halt geben, aber sozusagen auch einpanzern, ihn einmauern und ihn auf eine gewisse Weise dadurch auch von der Welt und von seiner Familie abgekapselt halten. Und darum geht es in der Therapie eben, diese Verkapselung, dieses Isoliertsein, also aufzulösen, beziehungsweise einen Zugang überhaupt erstmal wieder zu ihm zu finden.
Was wären das für Symptome zum Beispiel?
Diese autistoid anmutenden Symptome, die sind zum Beispiel sichtbar in sowas, dass er beispielsweise viele Stereotypien zeigt, sowas wie Vor- und Zurückschaukeln beispielsweise. Also das schafft so eine Art ganz körpersinnlicher Hülle für ihn, in der er sich eben sicher und geborgen fühlen kann. Oder was auch auffällt, ist beispielsweise eben diese vielen, ich nenne es jetzt mal Kontaktabbrüche, beispielsweise Blickkontakt, den er nicht halten kann und wegschaut, in sich verkapselt ist. Und dann aber auch sein Schweigen, also er spricht ja nicht mehr. Auch da sieht, also kann man daran sehen, dass es eine Störung im Kontakt zur Außenwelt und der inneren Welt gibt.
Also Schweigen als geschlossene Tür, wer nicht spricht, öffnet auch nicht die Tür zum Ich.
Ja, also da haben wir die Türmetapher auch wieder, ja.
Also man sieht vielleicht an der Geschichte, wie auf einer ganz frühen Ebene bei einem kleinen Kind sich so ein Heimatverlust, dass der Verlust des Gefühls, irgendein Zuhause in sich zu haben, auswirken kann, wo das erstmal so auf solchen, sag ich mal, sehr körpernahen Symptomen sichtbar wird, wo es sehr wichtig ist, einen kindertherapeutischen Zugang auch dazu zu finden. Man kann sich vorstellen, wenn das nicht behandelt wird, dass es dann eine sehr gravierende und schwierige Entwicklung im Verlauf der Kindheit und Jugend und des frühen Erwachsenenalters gibt. Also das kommt natürlich dann immer sehr auf die Person drauf an, aber eigentlich trägt sie dann dauerhaft ein Loch im eigenen Ich mit sich oder einen Abgrund im eigenen Ich, also eine totale Bindungslosigkeit zu sich und zur Welt. Darum herum kann man vieles bauen, also das kommt dann ein bisschen eben auf die Person an, eine narzisstische Abwehr oder eine eher rückzügige Abwehr. Man kann das manchmal auch unter so einer schizoiden Abwehr verstehen. Also die Person ist ganz in ihrer eigenen Welt und umgibt sich nur mit Sachen, die sich für sie total sicher anfühlen. Letztlich geht es darum, dass das, was an innerer Bindung nicht da ist, durch irgendeinen künstlichen äußeren Schutzschirm hergestellt werden muss. Meistens so eine Art rigide Schutzschicht, die man um sich herum baut. Politisch problematisch kann das werden, wenn diese Schutzschicht zu einer Ideologie wird. Also die Ideologie als eine Plombe im Ich, die ein Loch füllen soll und die eine künstliche Verbindung mit anderen herstellt, die aber eine pathologische Natur hat, weil sie eben nicht auf wirklicher emotionaler Bezogenheit beruht, man könnte sagen auf Liebe, sondern eigentlich eine Struktur der Abwehr ist. Gegen fast, man möchte sagen, hier nicht nur eine Depression im Sinne von melancholisch, rückzügig, sondern gegen eine fast leere Depression, also ein Fall ins Nichts, das ja oftmals dann also fast einen psychotischen Charakter bekommen kann. Also die Bindungen zur Welt und zu sich selbst brechen komplett ein. Man würde dann auch von einer psychotischen Depression sprechen. Also gegen so eine Art von Leere im eigenen Ich kann sich eben gerade eine Hassideologie als Bunker zu Hause, als wehrhaften Bunker der Heimat oder innere Heimat aufrichten.
Anhand dessen, was du geschildert hast, hört man auch, es geht wirklich um archaische Affekte. Um archaische Affekte, das heißt, es geht wirklich innerlich, mindestens innerlich, um Leben und Tod, also um ein Ich, was sich ununterbrochen der Auslöschung ausgesetzt fühlt oder mit dem Nichtsein ringt. Und was dann passieren kann, also wenn das in diese Gewalt umschlägt, wie du es schilderst, oder dieses projektive die Gewaltwünsche, dann ist es oftmals so, dass diese innere Zerstörung oder dieser innere Krieg, der stattfindet, das sind unaushaltbare, schwere Affekte und die kann man nicht mehr durch Nachdenken, Melancholie oder Trauer oder Schuldzuweisung sozusagen Eichendorff-Gedichte aufheben, das hält sozusagen diesem inneren Kampf gar nicht stand, sondern in der Regel geht es dann darum, die in irgendeiner Form loszuwerden. Und dann kann es um sowas gehen, wirklich wie Fantasien oder Handlungen, andere verbrennen, zerstückeln, eindringen, durchstechen, also wirklich kriegerische, brutalste Handlungen. wo es eigentlich ausschließlich darum geht, diesen Affekt, diesen inneren Affekt irgendwie loszuwerden. Das heißt, es geht darum, das, was in einem selbst die ganze Zeit passiert, nach außen zu bringen, einem anderen anzutun vielleicht auch, damit es beim anderen ist und nicht mehr in mir selbst. Ich finde, man kann es also sich bei Kriegssituationen natürlich gut vorstellen, aber man kann auch an Filme denken, Kramer und Kramer zum Beispiel, wo ein Rosenkrieg geschildert wird und wo die Verletzungen, die gegenseitigen Verletzungen solch heftigen Affekte schüren, dass es nur noch quasi um die Zerstörung des anderen gehen kann. Nur so kann innerlich ein Frieden vermeintlich gestiftet werden. Also wo ist diese rationale Ebene oder diese poetische Ebene vielleicht, die Ebene des Denkens, würden wir sagen, wo die zerstört wird. Und das Wichtige, um das aufzuheben, wäre eben eine Ebene zu schaffen, Stück für Stück, wenn man es mit solchen Gefühlen zu tun hat, wo man diese Ebene versucht wieder aufzubauen oder überhaupt erstmals aufzubauen, um wegzukommen von diesem archaischen Kampf.
Man kann das ja dann auch an der Fallgeschichte von Joshua Durbin oder auch in unserem Buch nachlesen, wie so ein therapeutischer Prozess aussehen kann. Ich glaube, also es muss ja nicht immer in so drastische Gewalt umschlagen. Es kann ja auch sehr gegen das eigene Ich dann gehen, also dass eine Person sich selbst zerstört oder sich einfach in diesem Nichts bleibt und sich nichts tut und sich nichts entwickelt und einfach eine Lähmung in allen Lebensbezügen da ist. Dass es, glaube ich, extrem wichtig ist, einen Zugang zu diesem verletzten Anteil in einem Menschen zu finden, um ihm überhaupt das Gefühl von Bindung wieder vermitteln zu können, was oftmals nicht so leicht ist.
Ja, ich finde es nur wichtig, diese archaische und gewaltvolle Ebene und auch diese kriegerische Ebene zu streifen, weil wenn man von Heimat spricht, assoziiert man auch immer Ebenen des Kampfes oder die Angst vor Verlust und dann des Verteidigens. Es kann natürlich diesen inneren Rückzug geben, aber es kann eben ja auch diesen nach außen gerichteten Militanz, ja. Und also ich finde, deswegen gehört das ganz eng zusammen, weil mit Heimat, da greift man etwas, finde ich, wirklich Existenzielles eines Menschen an. Und wenn jemand keine Heimat mehr hat, dann verliert er eben nicht nur einen äußeren Ort, sondern es kann wirklich um eine innere, sinnstiftende innere Verbindung zu einem selbst gehen. Und die ist bedroht unter Umständen und wie man dann damit umgeht, eben, das ist natürlich sehr unterschiedlich, finde ich aber wichtig, um vielleicht auch bestimmte gewaltvolle Handlungen zu verstehen.
Also es geht immer um zerstörerische Brüche in der eigenen Lebensgeschichte, sei es durch also traumatische Migrationserfahrungen, sei es durch andere Zerstörungen, die sich ja auch ereignen können. Vielleicht ein Weg aus dem Nirgendwo, wenn man das so grundlegend sagen kann, ist ja eigentlich Brücken der Verständigung zu finden. Also sei es, dass sie therapeutisch gebaut werden müssen, weil sie sonst gar nicht mehr gefunden werden können, aber vielleicht auch auf einer gesellschaftlichen Ebene. Und es kann ja viele Brücken geben, die so eine Verständigung ermöglichen. Ich glaube, aus psychoanalytischer Perspektive ist doch eine wichtige das Erzählen der eigenen Geschichte. Also dass man einen Menschen nur verstehen kann, wenn man seine Geschichte kennt und dass das Erzählen und Mitteilen der eigenen Geschichte bereits ein Akt der gegenseitigen Verständigung ist. Also sich für die Geschichte eines Menschen zu interessieren und andererseits für seine eigene Geschichte Worte zu finden, das ist, glaube ich, dann schon ähnlich auch wie bei einem reiferen Heimatverlust. Also versuchen, das auf die Bühne irgendwie zu bringen und in Worte zu fassen, dass das ein Versuch ist, jemand anderen mit dem, was man erlebt hat, was in einem selbst ist, zu erreichen und dadurch die Idee des Verstandenwerdens überhaupt erst auszubilden. Klar, wenn das jetzt auf wirklich einer massiven Weise beschädigt ist, glaube ich, wird es kaum ohne therapeutische Hilfe möglich sein.
Und eigene Geschichte erzählen heißt jetzt nicht, irgendwie die schönen oder weniger schönen Anekdoten aus der Vergangenheit zu erzählen, sondern den anderen wirklich an seiner Perspektive, an seinem eigenen Erleben und das, wie man auf die Welt blickt, teilhaben zu lassen und ihm das mitzuteilen und zu vermitteln, sodass ein gegenseitiges Verständnis entstehen kann. Und ich glaube, also Verständnis, wie der andere eigentlich die Welt erlebt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was in den vielen Konflikten in unserer Gesellschaft aktuell fehlt. Also dass es daran fehlt, zu versuchen nachzuvollziehen, woher der andere eigentlich kommt und zu verstehen, was hat er eigentlich für eine Geschichte, was hat er für eine Perspektive. Dass das eigentlich oft ausgeklammert oder eigentlich gar nicht erst aufgesucht wird.
Also selbst wenn ich die Meinung des anderen nicht teile, kann ich trotzdem verstehen, warum er die Welt so sieht. Das wäre ja schon mal ein großer Fortschritt.
Ja, man kann sich für den anderen interessieren.
Ja. Jetzt haben wir in vielen Punkten gehört, wie wichtig ein Gefühl der psychischen Heimat zumindest ist, eines inneren Zuhause-Seins. Ich würde trotzdem zum Schluss gerne noch einen Aspekt, weil ja viele vielleicht jetzt eben aus ihrem Urlaub schon zurück sind und sich aber an die Tage am Meer oder in den Bergen zurücksehnen, einen Blick noch auf das Fernweh werfen. Was ist denn Fernweh im Vergleich zum Heimweh? Was würdest du da psychoanalytisch sagen?
Also Fernweh, man könnte auch sagen, die Sehnsucht nach dem Anderswo. Und vielleicht ist Fernweh etwas, wenn die Heimat in irgendeiner Form zu eng ist. Also irgendwie sich zu eng um einen schmiegt, man nicht genügend Luft oder Platz hat, um zu atmen, um sich vielleicht auch zu entwickeln. Und das heißt ja auch, es fehlt vielleicht etwas. Also es ist nicht nur im negativen Sinne gemeint, sondern vielleicht wie bei der kindlichen Entwicklung, wo es einfach ein Fortschreiten geben muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Es braucht ein Anderswo. Also wir haben vielleicht nicht nur strukturelles Heimweh, weil wir uns aus den Bindungen lösen müssen, sondern auch strukturelles Fernweh, weil wir uns nach dem Neuen sehen. Also das Morgen ist ja nicht nur mit dem Verlust des Alten verbunden, sondern das Morgen ist auch immer ein Versprechen.
Und weil wir heute so poetisch sind, können wir die Folge auch mit einigen Gedichtzeilen von Eichendorff beschließen aus dem Gedicht Schöne Fremde, die ja am Anfang der Folge schon einmal kurz angeklungen sind. Es funkeln auf mich alle Sterne mit glühendem Liebesblick, es redet trunken die Ferne wie von künftigem großem Glück. Wir wünschen euch noch eine schöne Urlaubszeit oder ein gutes Ankommen im Zuhause.
Und wünschen euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend,
wann immer ihr das hört.